Heute ist Mittwoch, der 5. November. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Wir beginnen heute mit der Debatte um die Rückführung syrischer Geflüchteter. Dann geht's noch nach Karlsruhe zu einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts und dann zuletzt die Good News. Los geht's.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken.
Ihr Lieben, wir starten in Deutschland mit der Debatte über syrische Geflüchtete. Begonnen hat das Ganze mit dem Staatsbesuch von Bundesaußenminister Wadephul. Der ist nämlich letzte Woche nach Syrien gereist. Wichtig zu wissen ist dabei, dass es in Syrien zwischen 2011 und 2024 einen Bürgerkrieg gab. Der Krieg startete mit der gewaltsamen Niederschlagung friedlicher Proteste durch die Regierung von Bashar al-Assad. Der Aufstand entstand aus aufgestauter Wut in der Bevölkerung über Korruption, Willkürherrschaft und schlechte Lebensbedingungen. Ja, nach 13 Jahren blutigem Bürgerkrieg endete die jahrzehntelange Diktatur von Assad überraschend im Dezember 2024. Der Sturz des Regimes erfolgte durch eine militärische Koalition unter Führung der islamistischen Miliz Hayat Tahrir al-Asham. Ja, unterstützt von anderen verschiedenen syrischen Milizen nahmen diese Kräfte Damaskus am 8. Dezember 2024 ein. Ihr erinnert euch bestimmt noch an diese Bilder. Die Führung des Landes übernahm dann Ende Januar 2025 Ahmed al-Sharaa als Übergangspräsident. Und ihr könnt euch vielleicht auch vorstellen, dass durch den Bürgerkrieg viele SyrerInnen aus ihrem Land geflüchtet sind. Vor allem auch in die Türkei, in den Irak, nach Ägypten, aber auch zu uns. Insgesamt sind es rund 950.000 Menschen, die in Deutschland leben und aus Syrien kommen. Über die Jahre haben die sich hier natürlich ein Leben aufgebaut. 226.000 SyrerInnen arbeiten und zahlen Steuern in Deutschland. Und nach dem Ende des Bürgerkriegs hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge dann damit begonnen, Asylanträge von SyrerInnen nicht mehr zu bearbeiten. Zwar wurde damit ab Mai dieses Jahres dann wieder angefangen, eine Entscheidung der Regierung steht aber noch aus, wie es denn da weitergeht. Ja, und ob sich die jetzige Regierung dafür entscheiden wird, dass das alles legal und auch sicher weitergeht, dass Syrer hier weiter leben, dass Asylanträge bearbeitet werden, das ist fraglich. Das hängt vor allem damit zusammen, dass sie Abschiebungen nach Syrien und Afghanistan angekündigt haben. Laut dem Koalitionsvertrag soll mit StraftäterInnen begonnen werden. Danach sollen aber auch Menschen ohne Aufenthaltsrecht abgeschoben werden. Nachdem Bundesaußenminister Wadephul jetzt in Syrien war, sieht er die Abschiebungen aber kritisch. Und dazu hören wir uns mal an, was er auf seiner Pressekonferenz gesagt hat.
Ich glaube, es ist zum jetzigen Zeitpunkt nur sehr eingeschränkt möglich, weil in der Tat doch sehr viel an Infrastruktur in diesem Land zerstört ist. Das wird nicht allzu viele jetzt dazu bewegen, kurzfristig diesen Schritt zu machen.
Ja, Wadephul geht durch die Zerstörung in Syrien nicht davon aus, dass kurzfristig viele SyrerInnen in ihre Heimat zurückkehren werden. Ja, mit dieser Aussage hat Wadephul auch in seiner Partei, der CDU, so ein bisschen Kritik abbekommen. Auch weil Abschiebungen ja eigentlich im Koalitionsvertrag vereinbart wurden. Ja, und an denen wollen Politiker wie etwa Jens Spahn weiter festhalten. Laut Jens Spahn liege das auch an einer Pflicht, die SyrerInnen hätten. Das hören wir uns mal an, was er damit meint.
Ich halte es für eine patriotische Pflicht, dass man seine Heimat wieder aufbaut, dass man dort mithilft. Und das gilt auch für die syrischen Flüchtlinge hier im Land. Natürlich sollen sie zu Hause mithelfen.
Ja, die hätten die Pflicht, ihr Land wieder aufzubauen. Was Spanien aber vergisst, zum einen gibt es kein gesetzliches Dokument, in dem SyrerInnen dazu verpflichtet sind, nach Syrien zurückzukehren und beim Aufbau mitzuhelfen. Und zum anderen vergisst er auch, dass die tatsächliche Lage in Syrien ein bisschen anders aussieht. Denn auch wenn der Bürgerkrieg nach 13 Jahren beendet wurde, hat er natürlich Spuren hinterlassen. In der Pressekonferenz hat Wadephul bereits von der zerstörten Infrastruktur gesprochen, aber auch die humanitäre Lage ist schwierig. Knapp 16 Millionen Menschen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. An mehreren Orten gibt es überhaupt keine medizinische Versorgung. Durch die Lage sollte eigentlich jedem bewusst sein, dass man Menschen nicht in ein so unstabiles Land abschieben dürfte. Neben Jens Spahn ist das aber anscheinend auch Bundeskanzler Merz egal. Der hat sich diese Woche nämlich auch zur Debatte geäußert. Und er meint, da der Bürgerkrieg beendet wurde, sieht er keine Gründe mehr dafür, dass SyrerInnen Asyl in Deutschland beantragen müssten. Laut Merz könne deshalb auch mit den Abschiebungen begonnen werden. Da sieht man mal wieder, wie es ist, wenn man sich kein eigenes Bild macht, nicht mit den Menschen spricht oder sich vor Ort alles anschaut. Merz betont aber auch, dass ein Großteil der Geflüchteten freiwillig in ihre Heimat zurückkehren und dort am Wiederaufbau des Landes mitwirken wollen. Außerdem hat er angekündigt, dass Deutschland diese Rückkehr unterstützen und den Wiederaufbau Syriens aktiv fördern wolle. Er hat aber auch gesagt, dass diejenigen, die sich weigerten, freiwillig zurückzukehren, in Zukunft abgeschoben werden könnten. Um über Abschiebungen syrischer Straftäter zu sprechen, habe Merz den syrischen Übergangspräsidenten Ahmed al-Sharaa eingeladen. An dieser Stelle ist, glaube ich, auch nochmal wichtig zu sagen, es sind 226.000 Menschen, die hier arbeiten, die Asyl haben und die hier auch wirklich gebraucht werden. Das bedeutet, das Ziel ist, dass es hier gut integrierte Menschen gibt, die arbeiten und arbeiten können und nicht länger im Asylverfahren stecken bleiben. Von der SPD kommt Unterstützung für Wadefuhls vorsichtige Einschätzung. Der SPD-Innenpolitiker Sebastian Fiedler knüpfte Abschiebungen syrischer Geflüchteter explizit an Bedingungen, wonach in jedem Fall geprüft werden müsse, ob eine Rückkehr gefahrlos möglich ist.
Werbung.
Ihr kennt das bestimmt auch. Die Herbst- und Winterzeit steht vor der Tür. Ich finde, man merkt es auch direkt, denn es wird kälter draußen. Wir machen die Heizung wieder an, trockene Heizungsluft kommt, dann kommt eine Erkältungswelle. An meiner Stimme hört man das, dass die auch gerade an mir nicht so vorbeigegangen ist. Wir waschen uns viel die Hände. Ich habe ganz oft dann von diesem ständigen Händewaschen trockene Hände, rissige Hände, trockene Lippen auch, manchmal gereizte Haut, vor allem so rund um die Nase, wenn man irgendwie krank ist. Und das nervt ganz schön. Das gehört irgendwie dazu, das nervt aber auch. Aber ich habe eine Lösung für uns alle. Für mich ist in solchen Momenten immer die Euterpflege von HK die absolute Rettung. Das ist eine Creme, die sofort wirkt und nur das enthält, was die Haut wirklich braucht. Da sind keine Duftstoffe drin, ohne unnötige Zusätze, die es nicht braucht. Und sie ist einfach ganz sanft und total gut verträglich dadurch. Ich liebe diese Creme so sehr. Ich habe sie in der großen Größe im Badezimmer stehen und in der kleinen Größe in jeder Handtasche immer dabei, weil man sich einfach in dieser Jahreszeit viel öfter die Hände eincremen kann, um die Nase herum, um auf die Lippen. Diese Creme funktioniert wirklich für jede Hautstelle. Man merkt es auch direkt, man hat direkt so eine Linderung. Sie schützt, beruhigt, trockene und sensible und strapazierte Haut. Sie ist wirklich vielseitig einsetzbar. Hände, Füße, Ellbogen, Hals, Lippen, trockene Stellen, für alles. Egal, ob für mich selbst oder ob ihr das vielleicht mit habt, für eine Freundin, die das hat oder für einen Partner. Bei uns ist das auch so, dass Jörg das immer alles mitnutzt. Sie ist wirklich für alle nutzbar und eben total hautverträglich. Ich kann sie euch guten Gewissens so sehr ans Herz legen. Die Euterpflege, das ist eine echte Pflege für alles. Eine Creme für alle, für alles, für überall. Und wenn ihr jetzt auch Lust habt auf so eine richtig tolle, echte Pflege, die Euterpflege von HK, dann bekommt ihr jetzt 15% auf das gesamte HK-Sortiment mit meinem Code CREME15. Ihr findet den Link und den Code natürlich auch nochmal in den Shownotes. Und dann viel Spaß beim Eincremen.
Werbung Ende.
Wir bleiben bei uns. Der Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, der hat nämlich was geurteilt. Die Regelung zur sogenannten Triage im Infektionsschutzgesetz, die hat er für ungültig erklärt. Der Begriff Triage beschreibt ja eine Situation, in der Ärztinnen entscheiden müssen, welcher Patient zuerst behandelt werden soll. Das ist nötig, wenn es zum Beispiel zu wenig medizinische Kapazitäten gibt. Solche Notlagen, die entstehen zum Beispiel bei großen Unglücken, Katastrophen oder eben in einer Pandemie, so wie in der Corona-Pandemie. Die VerfassungsrichterInnen haben zwei Beschwerden von Notfall- und Intensivärztinnen Recht gegeben. Sie hatten sich gegen einen Paragraphen im Infektionsschutzgesetz gewandt, den der Bundestag im Jahr 2022 beschlossen hatte. Die Regelung von 2022, die basiert auf einem Beschluss von 2021 und der wurde eingeführt während der Corona-Pandemie. Und da steht drin, dass Gesetzgeber verpflichtet sind, Vorkehrungen zu treffen, damit Menschen mit Behinderung bei knappen medizinischen Ressourcen nicht benachteiligt werden. Das Gericht begründete seine jetzige Entscheidung mit fehlender Gesetzgebungskompetenz des Bundes. Die Richter stellten fest, dass die Regelung die Therapiefreiheit der Ärztinnen einschränken und damit in deren Berufsfreiheit eingreifen würde. Laut dem Gericht dienen die Triage-Regelungen nicht dazu, eine Pandemie zu bekämpfen oder Krankheiten einzudämmen. Sie regeln lediglich, wie knappe Intensivbetten und medizinische Ressourcen verteilt werden, wenn die Folgen einer Pandemie spürbar werden. Ja, für solche Regelungen, also bei Folgen einer Pandemie, seien primär die Bundesländer in der Verantwortung. Die Beschwerde, die unter anderem vom Ärzteverband Marburger Bund unterstützt würde, richtete sich auch gegen das im Gesetz verankerte Verbot der nachträglichen Triage, also der sogenannten Triage ex post. Das bedeutet, das Verbot, die Behandlung eines Patienten mit geringer Überlebenswahrscheinlichkeit abzubrechen, um einen Patienten mit besserer Prognose zu versorgen. Nach Ansicht des Marburger Bundes stehe dieses Verbot im Konflikt mit dem Berufsethos der Ärzte, die größtmögliche Zahl der Menschen zu retten. Das Urteil bedeutet nun, dass die Bundesländer gefordert sind, eigene Landesregelungen für solche Notlagen zu erlassen. Wir brauchen Sie die Good News. Zum ersten Mal in der Geschichte Australiens hat ein Bundesstaat einen Staatsvertrag mit den Nachfahren der Ureinwohner geschlossen. Das Parlament des Bundesstaates Victoria verabschiedete am Donnerstagabend ein Abkommen, das als wichtiger Schritt zur Anerkennung und Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit gilt. Der Vertrag sieht unter anderem eine gewählte Vertretung der Aborigines sowie eine Wahrheitskommission vor, die historische Ungerechtigkeiten untersuchen soll. Zudem ist ein Beratungsgremium geplant, das Maßnahmen gegen bestehende soziale und gesundheitliche Ungleichheiten erarbeiten soll. VertreterInnen der indigenen Bevölkerung bezeichneten die Entscheidung als Meilenstein. Jahrzehntelanger Einsatz und Aktivismus hätten nun erstmals zu einer offiziellen Vereinbarung zwischen einem australischen Bundesstaat und den Aborigines geführt. Ja, das Abkommen gilt als wirklich sehr bedeutendes Signal für die Rechte und Anerkennung indigener Gemeinschaften in Australien, insbesondere nachdem ein landesweites Referendum zu mehr Mitspracherechten der Aborigines im Jahr 2023 gescheitert war. Das sind Good News, die sich wirklich sehen lassen können. Ihr Lieben, das war schon wieder für diesen Mittwoch. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber und bildet euch unbedingt eure eigene Meinung. Ich freue mich wie immer über jede Nachricht von euch. Abonniert den Podcast, drückt auf die Abo-Glocke und wir hören uns dann hier am Freitag wieder. Denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
Die Informanten. News erklärt von Sally Lisa Starken. Eine Produktion von Sally Lisa Starken. Redaktion Charlotte Herbrügger und Sally Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst und Pia Schlicht.